Ja, klar, es ist leichter, jemanden vielleicht etwas Peinliches oder etwas, für das man, wo man wirklich struggelt, zu erzählen, wenn ich den nicht 2 Tage später im Supermarkt treffe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Himmel und Hier. Wir sind mittendrin in unserer ersten Staffel, in der sich alles um eine Kunst dreht, die uns im Alltag oft abhanden kommt: das Zuhören. In der letzten Folge waren wir auf der Straße unterwegs, ganz analog und direkt. Heute wechseln wir die Welt. Wir loggen uns ein und schauen dorthin, wo es oft laut, schnell und flüchtig zugeht: ins Internet. Kann man zwischen Reels, Likes und Kommentarspalten überhaupt echtes Interesse zeigen? Mein heutiger Gast beweist jeden Tag, dass das geht. Anna Bamberger ist Pfarrerin in Würzburg und viele von Ihnen wahrscheinlich besser unter dem Namen Pfarrerin Anna auf Instagram bekannt. Schön, dass du heute bei uns bist, Anna.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Wie immer auch ein kurzer Hinweis vorab an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf Social Media ist das Du ohnehin an der Tagesordnung. Und da wir auch heute wieder über persönliche Erfahrungen sprechen, behalten mein Gast und ich dieses vertraute Du auch hier im Podcast bei. Anna, bevor wir gleich in die Tiefen der digitalen Seelsorge abtauchen, wollen wir dich ein wenig greifbarer machen. Dafür habe ich 3 unvollständige Sätze vorbereitet. Ich werfe dir den Anfang zu und du beendest ihn einfach aus dem Bauch heraus.
Alles klar.
Erster Satz. Wenn ich morgens mein Smartphone entsperre und als erstes Instagram öffne, dann?
Dann schaue ich, was die Nacht über passiert ist, wer mir geschrieben hat und verbringe viel zu viel Zeit vorm Aufstehen damit.
Der zweite Satz. Der größte Irrtum, den Menschen über Kirche im Internet haben, ist?
Ich glaube, das ist der Irrtum über Kirche, den es überall gibt, dass wir nicht lebensnah sind, dass wir irgendwie so von vorgestern sind und irgendwie diese Überraschung, dass wir alles ganz normale Menschen sind, die im Hier und Heute leben, die ist im Netz genauso wie vor Ort auch.
Und schon der letzte Satz. Ein Emoji, das meinen Arbeitsalltag als digitale Pfarrerin am besten zusammenfasst, ist?
Oh, die beiden, die ich am meisten verwende, sind so dieses leicht errötete mit den beiden Händen, so ups. Und das andere ist natürlich das mit dem Heiligenschein. Wie könnte es anders sein?
Natürlich. Danke für diesen ersten Einblick. Lass uns direkt ins Thema springen. Anna, du bist Pfarrerin einer ganz realen Gemeinde in Würzburg, aber du erreichst auch online Tausende von Menschen. Wie kam es überhaupt zu diesem Spagat? War das ein bewusster Plan, als Pfarrerin ins Netz zu gehen, oder bist du da eher reingerutscht?
Ich bin da tatsächlich eher reingerutscht. Ich bin diese klassische Fahrerin, die eigentlich mit Social Media relativ wenig zu tun hatte und die ganze Zeit so schlechte Gewissen hatte, weil ich das Gefühl habe, das muss man doch auch machen heutzutage. Und dann 2022 hatte ich mal irgendwie Luft und habe gedacht, jetzt machst du dir einen Account und guckst dir das mal an. Und war dann total begeistert von dem, was meine KollegInnen da machen. Und dann habe ich 2023 am 1. Januar habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch. Und dann habe ich einen Post verfasst und seitdem bin ich online.
So war das quasi so ein Neujahrsvorsatz.
Ja, tatsächlich. So ein ganz klassischer Neujahrsvorsatz. Und einer, der geblieben ist. Immerhin.
Immerhin, einer der wenigen. Ja. So, wenn wir über unser Staffelthema Zuhören sprechen, wie funktioniert das eigentlich, wenn man sein Gegenüber ja auch gar nicht sieht, die Stimme nicht hört und keine Körpersprache lesen kann?
Tatsächlich viel über Emojis. Also das, was wir sonst über Körpersprache und Stimme machen, wird im Digitalen ganz oft über Emojis geleistet. Aber es funktioniert einfach, glaube ich, gar nicht so anders. Also Menschen geben etwas von sich preis, schreiben einen Satz und dann muss man sich überlegen, was höre ich daraus? Gehe ich gleich mit meinen Erwartungen rein? Frage ich nochmal nach? Lasse ich Raum, um weiterzuerzählen? Oder blocke ich es gleich ab mit irgendwas? Ne? Lade ich zu einem Gespräch ein oder nicht?
Das Netz ist voll von Lärm, ständiger Ablenkung. Wie schaffst du es, in einer Direktnachricht oder einem Kommentar den echten Hilferuf, wenn da einer ist, herauszuhören?
Also gerade dann, wenn das Bedürfnis nach Seelsorge wirklich da ist, dann ist das oft ein großes Bedürfnis und eins, das wahrscheinlich schon länger besteht und nicht gestillt worden ist. Und meistens sind diese Menschen sehr deutlich. Das ist gar nicht so schwierig, das zu hören. Schwieriger ist die Bereitschaft und die Zeit, sich zu nehmen, jetzt darauf zu antworten und sich wirklich darauf einzulassen. Das mitzubekommen, dass Menschen, ich glaube, es betrifft doch fast alle Menschen, dass wir gerne was erzählen wollen von uns, dass wir gerne mit dem, womit wir strugglen oder was uns ganz besonders beschäftigt, kann ja auch was Tolles sein, aber das, was uns irgendwie berührt, dass wir das gerne teilen, das ist doch zutiefst menschlich.
Gibt es da vielleicht sogar einen Unterschied in der Offenheit der Menschen? Also erzählen dir User im Internet vielleicht sogar Dinge eher, die sie dir im echten Leben face-to-face so eher nicht anvertrauen würden?
Ja, das ist ja das ganz Verrückte. Man denkt, wenn man jemandem folgt, vielleicht auch länger, ein paar Wochen folgt, denkt man ja, boah, den kenne ich richtig gut. Man bekommt ja, also auch wenn das natürlich wohl kuratiert ist, was ich zeige, versuche ich trotzdem sehr ehrlich zu sein mit meinem Leben. Ich bin jetzt nicht so Instagrammable, dass alles perfekt durchsynchronisiert wäre. Also ich zeige auch, was schief geht. Es ist nicht immer alles farblich toll abgestimmt oder so, wie es ja in anderen Feeds mal ist. Also ich versuche schon sehr ehrlich zu sein mit meinem Leben und trotzdem ist es natürlich immer nur eine Auswahl. Aber Menschen bekommen den Eindruck, mich zu kennen und über die Themen, die ich ja auch setze oder die ich ja von mir erzähle, bekommen sie das Gefühl, man könnte mir bestimmte Dinge anvertrauen. Und ja, klar, es ist leichter, jemanden vielleicht etwas Peinliches oder etwas, für das man, wo man wirklich struggelt, zu erzählen, wenn ich den nicht 2 Tage später im Supermarkt treffe.
So, ne? Ja. Gab es denn schon mal eine Nachricht von einem völlig Fremden, der dich mal aus der Bahn geworfen hat?
Ja, das gibt's öfter, tatsächlich. Also mich berührt tatsächlich immer sehr, wenn es um Gewalterfahrungen geht. Nicht nur, aber gerade auch, wenn diese Gewalterfahrungen in der Kirche stattgefunden haben und Leute sich dann trotzdem an mich wenden. Es berührt mich immer zutiefst, dann da trotzdem Vertrauen geschenkt zu bekommen. Dann fühle ich mich auch immer sehr in der Verantwortung, damit jetzt sehr gut umzugehen. Natürlich auch bei allem anderen, aber da ist es nochmal anders. Ich bin sehr, sehr berührt davon, wenn es um partnerschaftliche Gewalt geht oder so. Das sind so Dinge, Kinder. Also ich denke, die Sachen, die alle irgendwie ja, besonders anfassen und die vielleicht auch näher an meinem Leben dran sind als irgendwas anderes, klar, da bin ich dann auch anders berührt.
Machen wir ein bisschen Alltagstransfer. Ja. Wir alle sind ja täglich auf WhatsApp, auf Insta, auf TikTok unterwegs. Woran können wir als ganz normale User erkennen, dass jemand in unserer Timeline gerade eigentlich ein offenes Ohr gebrauchen könnte, auch wenn er es nicht direkt schreibt?
Also ich denke, es ist immer schon mal, wenn jemand wiederholt schreibt, dann ist das eine Beziehungsanfrage in irgendeiner Form. Ne? Also Leute, die wirklich jede einzelne Slide meiner Story mit einem Herz versehen. Leute, die mir vielleicht immer wieder auch unter die Story was posten und direkt dazu auf Bezug nehmen oder so. Die haben ja erstmal irgendwie das Gefühl, mit mir verbunden zu sein. Und ich glaube, die Grundlage für jede Seelsorge ist erstmal eine Beziehung. Das muss keine Tiefe, das muss keine sehr intime Beziehung sein, aber irgendeine Form von Kontakt braucht es ja. Und ich glaube, das ist immer der erste Weg sozusagen mit diesen ganz einfachen Kontaktaufnahmen, die über Social Media Gott sei Dank gehen. Na, es ist ganz niedrigschwellig, ich kann einfach ein Herzchen da lassen. Und wenn das auch ganz oft kommt, dann weiß ich schon, ach, da ist jemand gerade sehr intensiv mit mir unterwegs. Und dann ja, warte ich ab und habe Zeit. Also ich glaube, es ist tatsächlich mehr die Haltung, die ich vielleicht ausstrahle, als das, was ich jetzt beim anderen sehe oder höre. Aber wenn ich ausstrahle, mir kannst du was erzählen, ich habe Zeit, ich antworte auch zeitnah, dann können Leute diesen Raum nutzen. Also es ist weniger, dass ich jetzt Leute suche, die mir was sagen wollen, sondern ich mache eher so einen Raum auf und sage, wer eintreten mag, ist hier willkommen.
Wie gehst du da mit dem Druck um, theoretisch 24/7 erreichbar zu sein? Wann schaltest du das Handy und damit auch das Zuhören ganz bewusst mal ab?
Viel zu selten. Also es ist echt schwierig, tatsächlich. Weil es natürlich auch so beides ist. Ne? Auf der einen Seite ist es Arbeit, auf der anderen Seite ist es auch Vergnügen. Das ist beides am selben Ort. Genauso wie ich als Pfarrerin in der Gemeinde dort arbeite, aber auch dort lebe. Ja, beides ist ganz ähnlich letztendlich. Also halte ich mich natürlich auch im Internet auf, ohne jetzt aktiv zu arbeiten. Und trotzdem bin ich ja dann verfügbar in irgendeiner Form. Es gibt so Momente, wo ich sage, jetzt sind Menschen, die nicht gerade online sind, wichtig. Also wann immer ich mit meinen Kindern unterwegs bin, stimmt auch nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Also auch dann gucke ich ab und an aufs Handy. Aber es gibt so Momente, wo ich weiß, jetzt ist einfach wer anders dran oder jetzt bin ich im Urlaub oder so. Und dann bin ich einfach nicht erreichbar.
Das ist eigentlich schon ein schöner Schlenker zu unserem nächsten großen Thema, die Grenzen des Ganzen. Social Media kann ein extrem toxischer Ort sein. Wie schützt du dich davor, dass die Negativität, die dort ja unweigerlich ab und zu begegnet, nicht in dein Privatleben überschwappt?
Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Also das kann man nicht einmal machen und dann ist man safe aufgestellt, sondern das muss man wirklich immer und immer wieder machen. Und es gibt so ein paar wichtige Dinge dafür, dass Allerwichtigste ist ein Netzwerk. Also ich bin in zwei großen Netzwerken eingebunden, einmal ins Seed-Netzwerk und einmal in die Seeleute hier aus der Bayerischen Landeskirche. Und das ist Gold wert. Wir tauschen uns regelmäßig aus, wir haben Kontakte. Und es ist ja oft so, dass Dinge nicht so, am Anfang nicht so offensichtlich sind, die schwierig sind. Ne? Man merkt nur so mit der Zeit irgendwie, da fühle ich mich nicht mehr wohl oder ich habe ein komisches Bauchgefühl oder bin ich jetzt komisch? Ist das komisch? Und dann ist es total gut, wenn man einfach Leute hat, denen man das kurz schicken kann und sagen kann, kannst du da mal bitte drauf schauen? Kommt dir das auch komisch vor? Ist das irgendwie, guck mal bitte in die Kommentarspalte unter diesem Beitrag. Lese ich das jetzt nur so blöd? Würdet ihr das auch vielleicht sperren sogar oder löschen? Und dann ist es total gut, wenn man solche Entscheidungen nicht ständig alleine treffen muss, sondern da einfach Netzwerke hat und sich austauschen kann. Und das ist wirklich das Allerwesentlichste. Das ist das eine. Und das andere ist dann, sich nochmal bewusst zu machen, wenn ich in meiner Kirchengemeinde unterwegs bin, dann sind in 98% der Fälle die Menschen, denen ich begegne, mir in irgendeiner Form erstmal grundsätzlich wohlgesonnen. Und die sind da, weil sie irgendwas Positives von mir wollen. Also nicht jetzt nur positive Inhalte, aber eben die wünschen sich etwas von mir. Im Internet stolpern auch Leute über mich, die nicht etwas Positives von mir erwarten, die vielleicht sogar da sind, um ganz grundsätzlich einfach ihre Wut irgendwo abzulassen, sich aufzuregen. Da geht es gar nicht um Inhalte, da geht es auch nicht um Überzeugung, es geht nicht um Kontakt und Gespräch, sondern es geht darum, Druck abzulassen oder Menschen fertig zu machen oder so. Und dann muss man was tun, was wir in Kirche sonst sehr ungern tun. Dann muss man sagen, du nicht. Und dann muss man jemanden sperren und das ist richtig schwierig.
Das ist tatsächlich direkt meine nächste Frage. Mhm. Wenn du so blöde Kommentare, Hasskommentare, sagen wir, wie es ist, liest, versuchst du da noch irgendwie den verletzten Menschen hinter dem Troll zu hören oder gibt es einen Punkt, wie du jetzt gerade gesagt hast, hier höre ich jetzt auf und blockiere?
Also ich habe tatsächlich irgendwann mal so eine Netiquette gegeben. Das war für mich, also ich glaube, das ist weniger jetzt für andere Menschen, aber es war für mich total wichtig. Da habe ich definiert, was auf meinem Account geht und was nicht. Also überall da, wo es beleidigend wird, überall da, wo die ganzen Ismen kommen, ob es jetzt Rassismus, Sexismus, Homophobie, all diese Dinge, geht nicht. Und sollte jemand persönlich beleidigend sein oder Gruppen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit in irgendeiner Form beleidigen, dann gibt es bei mir in der Kommentarspalte immer erstmal noch einmal die Aufforderung oder den Hinweis, weil ich finde, man kann auch lernen miteinander. Ja, gibt es einmal so, pass mal auf, so wie du das formulierst, das ist nicht in Ordnung aus diesen und diesen Gründen, bitte ändere deinen Beitrag oder lösche ihn. Und wenn dann das nicht passiert oder sogar vielleicht sogar noch eins obendrauf kommt, dann gibt es keine zweite Diskussion, dann lösche ich. Und dann kann man mir per Direktnachricht ja immer noch schreiben, wenn man wirklich Austausch sucht. Ne? Ja. Aber das muss nicht dann in verletzender Form, wo es alle sehen können, passieren. Aber
das klingt ein bisschen so, als wäre das gar nicht unbedingt ein persönliches Ding mit dir als Person, sondern eher ein Problem mit bestimmten Gruppen.
Ja. Also wenn mir jemand schreibt, du als Frau kannst keine Pfarrerin sein, dann hat das nichts mit mir als Anna Bamberger, meine Lebensgeschichte und der Art und Weise, wie ich predige, zu tun. Ja, dann hat das was damit zu tun, dass ich eine Frau bin und dann werde ich auch was reduziert. Und mit solchen Reduzierungen können wir nicht in Kontakt treten. Da können wir keine Beziehung haben, da können wir nicht miteinander arbeiten oder miteinander lernen oder so. Ne? Also das kann ich einmal anbieten, zu sagen, warte mal, lass uns darüber reden. Aber das führt nicht. Da ist ja keine Bereitschaft da, miteinander in einen Diskurs zu gehen und voneinander was zu lernen. Übrigens auf keiner Seite, ne? Möchte ich auch nicht. genau, und dann muss man einfach sagen, du, das Gespräch hier kostet mich nur Energie, die ich dann vielleicht für andere Menschen, wo es wertvoll wäre, nicht habe. Genau. Das heißt nicht, dass man keine Kritik üben kann oder so, ne? Es geht echt auf diese, ja, auf diese hassgetriebenen oder auf diese reduzierten Dinge. Und da verliere ich keine, da vergeude ich meine Energie nicht.
Ja, absolut verständlich. So, digitale Seelsorge hat ja ganz natürliche, harte Grenzen. Du kannst niemanden in den Arm nehmen oder ihm ein Taschentuch geben. Wie gehst du mit der ja fast schon Ohnmacht um, wenn du merkst, dass ein Text im Chat einfach nicht mehr ausreicht?
Ich glaube, dieses Ohnmachtsgefühl, also sehr, sehr cool gestellte Frage, das ist sehr treffend. Dieses Ohnmachtsgefühl hat man, glaube ich, in Seelsorge fast immer. Weil ganz ehrlich, wenn ich irgendwo sitze auf einer Friedhofsbank und jemand weint, dann kann ich dem zwar über den Arm streicheln, wenn derjenige das möchte, aber das wird nicht wieder gut machen, was passiert ist. Ja? Also Seelsorge heißt eigentlich für mich immer ohnmächtig aushalten, dass ich es jetzt nicht ändern kann. Ganz oft zumindest. Nicht immer, aber ganz oft. Und das ist ja auch das, was Seelsorge so schwierig macht, weil diese Ohnmacht so unangenehm ist. Und deswegen machen so wenig Menschen das gerne. Deswegen ist es so schwierig, jemanden zu finden im nicht professionellen Umfeld, der das macht. Freunde, die wirklich zuhören und nicht gleich irgendwie Lösungen anbieten oder so. Und diese Ohnmacht wirklich auszuhalten, das ist eigentlich einer der Kernpunkte von Seelsorge. Und ja, die Ohnmacht fängt woanders an, wenn ich online bin. Aber dieses Grundprinzip ist nicht anders online als im physischen Beisammensitzen.
Du machst aber nicht nur, also nur in Anführungszeichen, Seelsorge online, sondern du machst auch Verkündigungsarbeit, ganz klassisch. Wo findest du Gott in einem Algorithmus, der eigentlich darauf programmiert ist, uns möglichst lange in der App zu halten und oft Extreme belohnt?
Das ist ja eine Doppelfrage. Also erster Teil, der ist super simpel. Gott ist da, wo Menschen sind. Gott erzählt sich in unserem Leben, in unseren Lebensgeschichten, und Menschen leben auf Social Media. Das ist nicht so, wie man das ganz lange gedacht hat. Wir haben alle unser Leben und dann gibt es auch noch irgendwie dieses Digitale, sondern heute müssen wir einfach, oder schon lange müssen wir ja ganz ehrlich sagen, wir leben sowohl digital wie analog. Und wenn wir digital leben, dann ist Gott da auch dabei. Dann gehört er da auch in unsere Geschichten rein. Fertig, aus. Da diskutiere ich auch nicht. genau, also da, wo Menschen sind, wo sie sich, wo Beziehungen sind, ist auch Gott. Es ist schwierig mit diesen Extremen, weil natürlich möchte man gerne wachsen, man möchte gerne Reichweite haben, man möchte gerne Likes haben. Das ist ja auch viel Arbeit, die soll ja irgendwie belohnt sein. Und da kann man sogar messen, wie hoch die Belohnungs- oder wie groß die Reichweite dann ist. Und das verleitet dazu, gerne auch Extreme zu nutzen oder halt eben eine catchy Hook, wie man das dann sagt. Und ich glaube, das ist ein Grat, auf dem man wandert und den man immer wieder reflektieren muss. Und es gibt sicherlich auch Momente, wo ich hinterher gedacht habe, oh, mache ich nicht nochmal so. Also es war noch nie so, dass ich sagte, oh, ich muss es löschen, aber wo ich hinterher gedacht habe, nee, das war nicht so gut. Es war die Sache jetzt nicht wert. Ja, auch da hilft es einfach, ein tolles Netzwerk zu haben, Feedback zu haben, auch zu gucken, wie lösen andere das? Würde ich mich damit wohlfühlen? Würde ich mich nicht so wohlfühlen? Genau.
Anna, wir haben jetzt viel über die Dynamiken im Netz und die Herausforderungen der digitalen Seelsorge gesprochen. Zum Abschluss wollen wir das Ganze wieder, wie immer, in den Alltag unserer Hörerinnen und Hörer holen. Was ist dein ganz praktischer Tipp für uns? Wie können wir im digitalen Raum, sei es in der Familien-WhatsApp-Gruppe oder auf Instagram, wieder besser und empathischer zuhören?
Ich glaube, das Geheimnis ist die Langsamkeit. Also mir ist es neulich erst wieder passiert, da hat mir jemand geschrieben, machte sich Sorgen um ein Familienmitglied, das trans ist und eben mit einer Hormontherapie starten möchte. Und ich bekam diese Nachricht und bei mir ging sofort das Kopfkino los. Die will jetzt, dass ich als Kirche sage, dass das falsch ist. Die möchte, dass ich das jetzt verurteile und ihr Recht gebe und so. Und bin gleich super wütend geworden, was einfach so ein sensibles Thema ist. Und dann habe ich Gott sei Dank Moment durchgeschnauft. Das ist auch, das ist ja ein großes Positives. Wenn ich schreibe, habe ich eine Sekunde Zeit, bis ich geantwortet habe. Und habe dann nochmal nachgefragt. Und dann stellte sich raus, dass es um was ganz anderes ging. Es ging darum, dass sie selber so hart gekämpft hatte mit dem Frausein und sich endlich arrangiert hatte. Und sie hatte Sorge, dass es dem Familienmitglied auch so geht, dass sie auch ganz furchtbare Erfahrungen vielleicht als Frau gemacht hat. Und jetzt den falschen Weg wählt, um damit umzugehen. Und wir konnten dann ganz lange über ihre eigenen Erfahrungen reden. Und zum Schluss, wir hatten dann gar nicht mehr über das Familienmitglied gesprochen. Und zum Schluss sagt sie, vielleicht ist das gar nicht deren Problem, vielleicht ist es ja meins. Und wäre ich sofort losgesprungen mit dem, was ich im ersten Moment gefühlt habe, wäre dieses ganze Gespräch, hätte nicht stattgefunden. Also insofern, der wichtigste Tipp ist, das Kopfkino einen Moment anhalten, Raum geben, Zeit lassen. Habe ich dich richtig verstanden? Was ist eigentlich deine Motivation? Worum geht es wirklich? Erklär nochmal. Ich höre zu. Ich habe Zeit. Und das kann man überall machen. Und dafür muss man auch da braucht man keine Seelsorgeausbildung für. Ne? Erstmal sagen, warte, ich höre noch einen zweiten und einen dritten und vielleicht noch einen vierten Satz zu und versuche dich mal ehrlich zu verstehen.
Ein wunderbarer Gedanke, den wir alle direkt beim nächsten Blick aufs Smartphone anwenden können. Anna Bamberger, vielen herzlichen Dank, dass du uns heute mit in deine digitale Welt genommen hast. Danke für deine Zeit, deine Offenheit und vor allem danke fürs Erzählen und auch ein bisschen Zuhören heute.
Vielen lieben Dank.
Und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein großes Dankeschön, dass Sie uns heute wieder Ihr Ohr geliehen haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, lassen Sie uns gerne ein Abo da. Wir freuen uns auch immer über Ihr Feedback, Ihre Fragen oder Gedanken zur Sendung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine Mail an himmelundhier@epv.de. In der nächsten Folge wird es dann besonders nahbar. Da ist Caroline Fellhauer bei uns zu Gast. Sie ist ehrenamtlich auf sogenannten Zuhörbänken in Augsburg unterwegs und schenkt Menschen genau das, was im Alltag oft fehlt: Zeit und ein offenes Ohr. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie achtsam, online wie offline, und bis zum nächsten Mal bei Himmel und Hier.